und herzlich willkommen zur Folge Nummer 59. Es ist endlich wieder immer Sommerzeit. Ich befinde mich im Oval Office, nee, nicht im Oval Office, im White House von Lindorf. Es gibt viel zu berichten. Das ist die Sommerfolge. Los geht's. Mit Benedikt Elsner. Wir sind nämlich im Situation Room, nicht im Oval Office. Aber das ist so passend, weil es gibt ja den Situation Room im White House.
Ja.
Und was das alles zu bedeuten hat und warum ich überhaupt Sommerfolge gesagt habe, muss ich auch mal aufklären, weil ich glaube, es gab noch nie eine Sommerfolge. Aber es ist das große Sommer-Special. Ja. Und wir befinden uns tatsächlich in Lindorf. Und ich habe es tatsächlich geschafft. Ich bin eingeladen worden.
Yes.
Von der Bürgermeisterin. AD,
ja.
Richtig. Der Bürgermeisterin AD von Lindorf und mit ihrem First Gentleman habe ich gestern zusammengesessen und habe nett gegrillt, kann man so sagen. Und jetzt sitzen wir an dem Ort, wo wir gegrillt haben. Das ist also auch immer sommerlike, weil so ist ja das Konzept dieses Formats, dass wir nett zusammensitzen und nach einem netten Essen ja dann miteinander irgendwie talken. Und jetzt hatten wir schon zwei nette Essen. Also, Benedikt, ein herzliches Dankeschön an dich und deine Familie.
Gerne.
An der Stelle wollen wir auch ganz, ganz lieb deine Schwester grüßen, die im Podcast unbedingt vorkommen möchte.
Ja. Liebe Grüße, Dorothea.
Dorothea, grüß dich. Es war schön mit euch. Fand ich. Also,
ja.
Fandst du es auch schön?
Also erstmal sitzen wir hier, finde ich, wunderschön auf der Terrasse. Die Sonne scheint, du siehst den Garten und hast jetzt knapp 12 Stunden hier Familie Elsner erlebt. Und ich bin erstmal ganz froh, dass es keine ganz weirde, unangenehme Situation gab.
Und dementsprechend, denkst du?
Ich bin gespannt.
Kommt jetzt alles auf den Tisch. Ja.
Aber nice.
Es ist wahr. Ich finde, also vielleicht wird man das ein bisschen hören können. Ich weiß nicht genau, wie sehr die Mikrofone das aufnehmen würden, aber es gibt ein kleines, sagt man, Käuzchen, was hier so im Hintergrund schuchut.
Das sind die Käuzchen, die Familie Elsner halt hat.
Fun Fact über Dennis Sommer. Ich habe, glaube ich, 18 Jahre meines Lebens gedacht, dass das Kreuzchen heißt und habe es immer gesagt und bin dann irgendwann von meiner Jugendgruppe brutalst ausgelacht worden darüber, weil ich das immer so gesagt habe. Deswegen bin ich immer unsicher bei dem Wort, aber ich habe es, glaube ich, gerade richtig gemacht. Auf jeden Fall.
Fun Fact über Benedikt Elsner.
Ja?
Ich habe ganz lange geglaubt, dass das Tauben-Guru-Guru. Dass es Uhu sind. Ich habe gedacht, die Welt ist voll mit Uhus. Und dann habe ich gedacht, ach, ist das so schön, wenn die Uhus hier, das ist mal so. Und immer, nee, das sind Taubenweg. Ich so, oh shit.
Ja. Die also, Vogelwelt hat uns gelackmeiert, möchte man sagen. Auf jeden Fall sitzen wir hier zusammen und wir sitzen wirklich auf der Terrasse in Lindorf. Ich habe es schon zweimal gesagt, glaube ich jetzt. Weil du da nämlich geboren bist.
Also genauer gesagt bin ich in Osterkappeln geboren, aber das ist gut. Ein paar Orte weiter, aber hier bin ich aufgewachsen, genau hier.
Ich bin hier hingefahren und ich war so perplex, weil ich gedacht habe, ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass du von hier kommst, aber doch ist es tatsächlich wahr, weil du bist ja so ein urbaner, hipper, junger Pastor, der irgendwann geflohen ist sozusagen, aber doch seine Wurzeln sehr schätzt und kommst aus einem Ort, in dem... Ich meine, sehr, sehr nah von hier. Zum Beispiel Dinosaurier-Spuren. Wie sagt man?
Dinosaurier-Spuren.
Ja, Spuren
gefunden
worden.
Ja.
Genau. Ich musste sehr lachen, als ich das schon mal zum Beispiel gesehen habe auf dem Hinweg und so. Und ich habe mittlerweile gelernt, Lindorf ist ein Ort einer großen Gemeinde, beziehungsweise Ortschaft Bad Essen sozusagen.
Genau.
Das heißt, wenn ihr Benedikt wirklich suchen wollt, wir sagen die Adresse jetzt nicht. Aber Bad Essen kann man schon sagen. Das ist so dein...
Es ist, es ist ländlich hier, das hast du, glaube ich, auch festgestellt, als du hier hingefahren bist.
Was? Ja,
sehr ländlich. Hm. Dadurch ist es aber auch, vor allen Dingen, wenn man nicht immer hier wohnt, auch manchmal sehr idyllisch. Also,
das finde ich auch.
Genau.
Also ich bin auch, ich bin dann hierher gefahren und im Auto und ich habe gedacht, hä, als es dann noch weiter ging, die Straße ging noch weiter, wohnen die irgendwie jetzt so richtig? Auf dem Land kann ich mir gar nicht vorstellen. Land kann man jetzt nicht sagen, es heißt hier kein Bauernhof, sondern ländlich, es sind viele schöne Grundstücke und hier haben viele Leute sich ein Häuschen gebaut.
Genau.
Aber ihr wohnt hier auch schon seit ever, ever, ever.
Ja, ne? Lange.
Genau. Und tatsächlich, um das aufzulösen, liebe Grüße an Jan Vosloo. Ja, Benedikts Mama ist tatsächlich Bürgermeisterin geworden. Man müsste korrekter sagen, Ortsbürgermeisterin. Da gibt es einen Unterschied.
Das wurde gestern ausgiebig erklärt.
Ich habe das verstanden sozusagen, aber es ist... Ja, bei solchen eingemeindeten Gemeinden und Ortschaften und so nicht so einfach. Und ist auch nicht so wichtig, glaube ich. Aber es ist auf jeden Fall wichtig, dass sie tatsächlich mal hier im Zentrum der Macht war.
Das kann man genauso sagen. Du hast im Prinzip, das wissen die wenigsten, aber ich verrate es jetzt mal, mein altes Kinderzimmer wurde dann ihr Büro. Also, sagen wir ruhig ehrlich.
Ich habe im Oval Office
geschlafen. Genau, und dadurch, dass du heute Nacht in meinem alten Kinderzimmer geschlafen hast, also auch ein weirder Satz, aber okay.
Hast du im Oval Office... Die Neonsterne, wie heißen die Leuchtsterne? Phosphor? Nee, was ist das?
Phosphor. Ich habe als kleiner Junge mal mir so Sterne, die nachts leuchten, an die Decke geklebt. Und wie das halt so ist, ihr werdet es vielleicht kennen.
Hatte auch jeder. Sehr fromme Kinder hatten ein Kreuz. So. Ja, das Einzige, was nicht leuchtete, war die Schrift Jesus lebt sozusagen. Also sagt auch was aus.
Wusste ich nicht. Aber ich habe so den Sternenhimmel rangemacht. Und das ist geblieben. Dieser Vertäfelung. Ihr könnt es euch vorstellen.
Vertäfelung an der Decke.
Genau.
Das heißt, da habe ich gestern dann nochmal, kurz bevor ich geschlafen habe, in die Sterne gestarrt, so wie Simba. Und habe dann wunderbar geschlafen. Lag auch vielleicht daran, dass deine Familie das ein oder andere Schlückchen gerne nimmt, sozusagen.
Ja, Aperölchen.
Aperölchen haben wir gestern getrunken und nicht nur ein. Mhm. Und da gab es sehr, sehr guten Wein. Übrigens, wir haben eine gemeinsame Leidenschaft, ohne dass wir wussten, dass wir gemeinsame Leidenschaft haben, für besondere Weine, gerade die sehr, kann man sagen, original schmecken, nicht originell.
Du meinst so Naturweine,
Naturweine
oder Orangeweine, ja.
Genau, Orangeweine kannte ich nicht. Mhm. Muss man auch sehr vorsichtig aussprechen. Orangeweine. Ne? fand ich sehr, sehr lecker, aber auch mit deiner Familie zu grillen, zu merken, der Benedikt kommt aus einer Familie, da können alle sehr, sehr gut sprechen. Ja,
das ist schon der Fall. Das ist eine schöne Formulierung für, sind auch mitteilungsbedürftig.
Nee, ich fand das schon schön. Also es ist nicht so, dass ich hier saß und gedacht habe, so habt ihr auch eine Frage an mich vielleicht oder so, sondern das war so ein richtig schönes, wie man sich das vorstellt, Grillen. Hin und her ging das. Ja, und was ich vergessen habe und mir gerade einfällt, deine Mama hat mir noch einen Aufkleber mit ihrer Wahlwerbung geschenkt. Ja. Der liegt jetzt hier irgendwo. Den habe ich gestern
nicht. Den müssen wir gleich noch suchen. Zimmer,
den muss ich noch suchen, bevor ich fahre.
Ja. Du hast ja ein MacBook, hast du gestern gesagt. Da klebst du es drauf.
Ich klebe das drauf. Ich bin
gespannt, ob du es wirklich machst.
Ich glaube nicht, aber es war so ein Spruch, dass man das draufkleben könnte. Ich weiß gar nicht, was mache ich denn mit dem Aufkleber? Das muss ich mir noch überlegen.
Ja.
Ja, auf jeden Fall. Für alle Leute, die den privaten Instagram-Dennis kennen, da habe ich ein kleines Bild mit der Bürgermeisterin gepostet sozusagen. Mhm. Aber wir haben uns deswegen das hier überhaupt alles ausgedacht, weil wir ja schon vor einem Jahr, und dann ging das nicht, weil ich Corona gekriegt habe, uns treffen wollten, Summer Special, weil wir gesagt haben, eigentlich wäre es auch schön, wenn wir das mal so kennenlernen. Und tatsächlich wird es auch irgendein, ich weiß nicht, was wir da für ein Special draus machen, aber es wird auch noch irgendwie ein Special geben mit Familie Sommer.
Natürlich.
In Lennep.
Lennep,
auch okay. Da trinkt man Aperol, kann ich sagen, ja. Werden wir dann vorher wahrscheinlich einmal in den Pool springen. Ich weiß nicht, ob
Live-Goal.
Das technisch geht oder sowas für die Mikros da aufstellen, aber alles andere wird klappen. Genau, und deswegen sitzen wir hier. Und es war wirklich, wirklich schön. Was war richtig schön. Also,
das freut mich.
Hat richtig Spaß gemacht. Mit einem krönenden, schönen Abschluss, so wie man sich das wünscht, auf der Terrasse, in der Sonne, heute Morgen. Einfach herrlich.
Ja. Das freut mich, dass es dir so gefallen hat.
Ja, was findest du, habe ich mich gefragt, weil danach komme ich sofort, so wie ist die Lage. Was findest du schön an Lindorf? Was gefällt dir? Ich habe gestern viel von deiner Familie gehört. Wir sind ja wirklich Riesenfans davon. Große Lokalpatrioten. Ja. Aber was findest du denn schön hier?
Oh, das ist eine gute Frage.
Also denk dran, Dorothea hört zu.
Also einerseits, es ist für mich halt, dadurch, dass ich hier aufgewachsen bin, ihr kennt das vielleicht so, es ist nicht nur ein Ort, sondern man kommt auch in ganz viele Erinnerungen zurück, in ganz viel Geschichte.
Ja.
Und das ist natürlich dieser Ort und dieses Haus und ich bin halt, also...
Ich bin halt Geschichte, du warst auch Schlossangestellter, das kann man zum Beispiel auch vielleicht an der Stelle droppen, ne?
Ja, danke. Ja. Ich bin halt nicht so viel umgezogen oder so, sondern wir waren hier und hier hat sich halt das Leben abgespiegelt. Mhm. Und deswegen ist dieser Ort halt auch sehr geschichtsträchtig für mich. Ich glaube, was ich schon immer gut fand an Lindorf war, dass es einerseits sehr, also es ist klassisch Dorf, aber andererseits gibt es hier halt, keine Ahnung, Schwimmbad, einen Tennisplatz, einen Edeka, Ärzte. Also man hat hier auch eine gewisse Nahversorgung mit Dingen, die so richtig ländlich, also wenn man hier weiter aufs Land fährt, dann merkt man erst, dass Lindorf da auch an manchen Bereichen schon echt Glück hat. Mhm. Und diese Mischung mag ich, weil Das ist ja schön und gut, wenn man ganz ländlich wohnt, aber wenn man, keine Ahnung, 20 Minuten bis zum nächsten Supermarkt braucht, ist es auch zwischendurch echt kompliziert.
Ist es für Jugendliche hier, also das fragt man sich ja als Mensch, der mit jungen Menschen zusammenarbeitet, ist sie für Jugendliche cool?
Naja, also ich glaube, irgendwann fängst du eh an, dich in die nächstgrößere Stadt zu orientieren.
Mhm. Und das wäre?
Osnabrück.
Okay.
Und das ist dann schon eher nervig, dass man da ewig hin mit dem Bus braucht. Mhm. Was du aber gestern ja auch gelernt hast ausgiebig ist, dass es hier eine sehr aktive evangelische Jugendarbeit gab und gibt. Und naja, das ist auch einer der Gründe, warum meine Schwestern und ich auch irgendwann zur Kirche gegangen sind.
Ja, weil interessant.
Es so eine gute kirchliche Arbeit gab.
Leute, jetzt kommt, das ist wirklich interessant an Benedikts Leben. Es ist ein bisschen, als wenn wir kurz eintauchen in deine private Biografie. Ja. Aber tatsächlich, eure Familie ist nicht groß geworden in einer freien Kirche, muss man sagen. Und also muss man wissen, damit jetzt das wirkt, was ich sagen will. Ihr habt euch auch aufgrund von, wer bietet hier was auch im Ort an, genau, dann tatsächlich in Richtung Kirche orientiert. Auch nicht Freikirche, sondern hier
evangelische Kirche.
Genau, habt dann fast, also der Schwester sagte gestern irgendwie jedes Mal so oft, es ging Freizeiten auch hier mitgemacht und so, ne, und das sehr genossen. Und es gab eben auch Leute, die das gemacht haben, also dass die Kirche hier auch darauf sehr viel Wert gesetzt hat, ne.
Und es gab hier, also es gab und gibt hier wirklich eine sehr aktive Jugendarbeit, die einfach auch attraktive Jugendarbeit macht. Und wir fanden das früher immer cool, dass wir nicht nur irgendwie in so ein Zeltlager gefahren sind, sondern es gab jedes Jahr eine krasse Auslandsfreizeit. Mhm. Wir haben mit der Kirche, keine Ahnung, also Griechenland, Frankreich, Norwegen, ach, okay, Spanien. Es waren immer 2 Wochen richtig.
Geil.
Ja, wirklich.
Also einen richtigen Urlaub machen.
Ja, das genau. Ja. Und das war einfach mega.
Hast du später auch als Mitarbeiter dann begleitet? Cool. Ja. Ich bin ja auch so ein bisschen so, also bei mir war es dann das GJW, Shoutout, das GJW Rheinland früher, mittlerweile heißt es NRW, hat so viele Freizeiten angeboten, mittlerweile ist der Markt viel größer, deswegen klappt das leider nicht mehr, aber das war damals echt, das waren so die goldenen Zeiten und das war, das, ich habe jedes Jahr eine Freizeit gemacht, zusammen mit Melanie und das hat so Spaß gemacht, also das war auch richtig schön und du bist dann natürlich auch eben mit so einer Gruppe von 36, 16 bis 25-Jährigen an echt coole Orte gekommen. Das hat echt richtig Spaß gemacht. Das fand ich immer richtig cool.
Was ich vielleicht auch noch einen Gedanken, weil wir auch gestern darüber gesprochen haben und weil ich einen sehr guten Artikel darüber gelesen habe. Hier lebt, finde ich, noch so eine alte Idee immer wieder auch von so einer Volkskirche. Mhm. Also dass Kirche wirklich sehr stark mit dem ländlichen und dörflichen Leben verbunden ist und sehr gut mit den Leuten verbunden ist auf unterschiedlichen Ebenen. Das würde ich sagen, dass das hier noch an manchen Stellen so klassisch klappt. Mhm. Es gibt einen super, super guten Artikel und ich suche ihn gleich nebenbei mal raus. Das ist, der heißt Die Volkskirche ist tot und das ist von einem emeritierten Professor in Tübingen gemacht für Systematik. Albrecht Krötzinger, so, jetzt habe ich es. Ich glaube, es war sogar PT, also praktische Theologie. Und der analysiert ganz gut, finde ich, was Volkskirche früher war. Und ich konnte mich darin gut wiederfinden.
Ja.
Und warum es heute nicht mehr klappt. Und er gibt gar keine Tipps, sondern sagt einfach, ist jetzt so, dann müssen wir uns arrangieren. Und er nennt das, er ist rezeptmüde. Also er braucht keine neuen Ideen, wie man jetzt, weil wir alle wissen längst, was wir machen könnten und merken halt, dass es trotzdem manchmal nicht hilft. Und last but not least, ich habe darüber nachgedacht, vieles, was er analysiert, könnte man auch so auf Freikirche übertragen. Ja, also zum Beispiel sagt er an einer Stelle, ja, wir wissen jetzt, dass es nicht so gut lief, aber unser Patentrezept war zum Beispiel, ein Patentrezept war, Kirche muss wieder mehr zu den Menschen hingehen. Und dieses Kirche muss wieder mehr zu den Menschen hingehen, ist ja etwas, was ich gut auch aus meiner Kirche kenne. Also wir gehen hin und dieses Konzept dahinter, das ist auch richtig. Und das steht auch gar nicht zur Kritik dort. Aber, und das steht außer Frage, dass das richtig ist. Aber es hat halt nicht den erwünschten Erfolg erzielt, zumindest in messbaren Zahlen. Mhm. Und das fand ich, der Artikel lohnt sich. Ich werde den die Tage mal in meinen Instagram-Story verlinken, weil ich es wirklich interessant fand, weil er mal nicht in so diese 3-4 Schritte, dann haben wir wieder Erfolg ist, sondern schreibt mir sowas, wie es jetzt ist und vielleicht auch was daraus folgern kann.
Ja, und das bedeutet ja auch, dass diese Kirche, die zu den Menschen hingeht, wenn man das jetzt hier zum Beispiel auf diesen Ort bezieht, ja auch tatsächlich überlegen muss, ne, welche Gruppen, welche Veranstaltungen wir sozusagen anbieten, eine Priorität vielleicht zu setzen und so weiter. Und hier, ihr habt das erlebt, dass das irgendwie auch für euch, auch im Leben und auch im in eurer Glaubensgeschichte auch echt einen Unterschied macht. So, ne?
Ja.
Was ich auch noch echt spannend finde, ist, man könnte jetzt sagen, ah, Lindorf, das ist ja so ländlich, das ist ja so, so hinter Mond und so weiter und so fort, aber es ist auch nicht, es ist nämlich eine interessante Geschichte über den Lebensmittelladen hier im Ort.
Du hast auch echt zugehört, wenn man
Vater erzählt hat. Ja, ich habe zugehört, weil ich fand es richtig spannend. Erzähl mal, was... ich finde es ein richtig schönes Beispiel eigentlich dafür, was hier passiert ist und auch schon, ehrlich gesagt, schon ziemlich lange, glaube ich, eine Entwicklung ist hier schon im Lebensmittelladen und warum das so besonders ist.
Also so wahnsinnig besonders finde ich es gar nicht, aber...
Doch.
Also es gibt ja einen lokalen Edeka und der hat vor, keine Ahnung, 10 Jahren oder so angefangen umzustellen auf eher nachhaltiges und nachhaltige Bewirtschaftung und das alles. Und das finde ich total spannend, deswegen habe ich das auch erzählt, weil es eigentlich der Unterschied ist, den man als Person so manchmal machen kann. Das ist eine Person, der Inhaber hat gesagt, eigentlich ist es scheiße, dass ich hier nur noch, keine Ahnung, das ist jetzt noch nicht 10 Jahre, das ist glaube ich 3 Jahre her, werde in meinem Edeka kein Fleisch mehr aus Massentierhaltung verkaufen. Ja. Und dann war das einfach so. Und wenn du kannst quasi auch zum anderen Edeka fahren, aber da das der lokale, nähere Edeka ist, haben das halt viele dann mitgemacht. Und dann hat er angefangen, ja, aber es gibt jetzt auch keine Plastiktüten mehr und es gibt jetzt eine Unverpackt-Ecke und es ist jetzt gerade aktuell versuchen die ganz viel mit Photovoltaik, dass der Edeka quasi dadurch seinen eigenen Strom generiert und all sowas. Mhm. Und man merkt es an vielen Stellen, dass der mit sehr viel Leidenschaft dahinter war, das möglichst nachhaltig zu machen. Und ich finde es so spannend, weil du bist hier wirklich auf dem Land und dennoch gibt es Leute, die einfach sagen, nicht dennoch. Und es gibt hier genauso Leute, die sagen, ich verändere was und dadurch, dass ich was verändere, verändern sich vielleicht andere mit.
Ja.
Und ich mag diese Story. Jedes Mal, wenn ich da vorbei fahre, denke ich darüber nach, ja, du kannst auch, egal in welcher Position du bist, du kannst auch echt was ändern. Das klingt jetzt platter, als es ist.
Nein, aber ich finde es eine schöne, ermutigende Geschichte, vor allem auch wirklich zu sagen, so ja, es macht eben einen Unterschied, wenn ich mir über meine Haltung oder meine Ethik irgendwie Gedanken mache und so.
Ja.
Ja, also, da sitzen wir hier. Sag mal, was ist denn, wie ist denn die Lage bei dir? Also sind wir im Situation Room so ganz privat?
Ja. Hört ja keiner zu.
So hört ja keiner zu, ne? Wie geht's dir, Benedikt?
Boah. Gerade geht's mir
gut. Was möchtest du erzählen?
Gerade geht's mir gut. Ich sitze hier in der Sonne, wir haben gut gespeist, viel gelacht. Die letzten Monate, da merke ich schon, waren intensiv. Ich bin beruflich, das versuche ich mal so zu sagen, nicht ganz so durch eine leichte Zeit gegangen. Mhm. Es gab bei meinem Arbeitgeber einige Turbulenzen, das ist schön gesagt.
geil, wie man merkt, dass du weißt, wer zuhören könnte.
Ja. Vor allen Dingen dadurch, dass es finanziell enger wird.
Mhm.
Und die haben mich echt Kraft gekostet. Es ist auch kein Geheimnis, dass es nicht nur um finanzielle Probleme dann irgendwann ging. Das gehört dazu, den Dingen, die wir manchmal in der Kirche haben. Aber das ist, mein Kollege hat zum Beispiel auch darüber gekündigt. Mhm. Und das ist schon alles. Also es waren anspruchsvolle Zeiten für mich, beruflich, auch privat.
Mhm.
Ich bin eigentlich jemand, der vom Wesen her eher optimistisch oder auch fröhlich ist. Und ich habe gemerkt, das fiel mir sehr schwer, in dieser Zeit so zu bleiben. Also, das ist, ich weiß gar nicht, wie viel ich sagen will. Es war wirklich schwer
teilweise. Man kann ja auch sagen, dass du schon, also ich kann das auch sagen, ich habe dich zwischendurch echt sehr abgekämpft erlebt. Ne? Also es war jetzt schon auch eine Zeit, wo ich gedacht habe, boah, krass, also das ist echt hart zu sehen an manchen Stellen, wie sehr man, wenn also alles zusammenkommt, dann schon echt irgendwie an die Grenzen kommt.
Ja.
Das ist jetzt auch sehr pauschal und generell. Aber sag doch mal, wie hast du das gemacht? Also was hat dir da geholfen?
Boah, so ein bisschen bin ich immer noch auf der Suche, was mir hilft. Also einerseits erlebe ich, ich finde Frust, wenn Frust kommt, ist das so ein krasses Gefühl, so ein starkes Gefühl, wie so, wie Liebe im Prinzip. Also nicht so schön, aber vergleichsbar intensiv teilweise. Ja. Und die Frage ist halt, wie ich dann mit diesem Frust umgehe. Und manchmal gebe ich dem vollends nach. Mhm. Dann gefalle ich mir aber selber gar nicht. Dann, wenn ich mich dann reden höre, denke ich so, boah, das bist doch gar nicht du. Und so willst du auch nicht sein. Und dann versuche ich, mich nicht von meinen Emotionen oder von meinem Frust so leiten zu lassen. Mhm. Und versuche irgendwie so, mich ein bisschen runterzufahren. Das klingt mir jetzt immer besser, sage ich jetzt mal. Aber zwischendurch ist das schon echt, ist mir schwer gefallen. Das hat mir so ein bisschen geholfen, die Frage, wie weit lasse ich mich von meinem Frust, will ich mich von meinem Frust leiten lassen, obwohl das echt für mich ein riesen Lernfeld ist. Also, weil ich auch ein emotionaler Mensch bin, also das ist so. Und dennoch irgendwie zu begreifen, ja, aber es ist niemandem geholfen, wenn ich jetzt mich vollends diesem Strudel hingebe. Und auch, das klingt jetzt auch total doof, es gibt ein schönes Lied von Wilhelmine, schaut aus, großartige Künstlerin.
Aha.
Das heißt, es sind die kleinen Dinge. Und manchmal ist es tatsächlich das, dass du denkst, oh Gott, ich kann jetzt auch gerade nicht ändern, dass zum Beispiel, es ist kein Geheimnis, meine Kirche schrumpft, unsere Kirche schrumpft. Und wenn eine Kirche schrumpft, gibt es auch weniger Geld. Und gerade jetzt momentan durch enorme Kostensteigerungen, durch Inflation aus, ist halt auch einfach dann noch weniger da. Und ja, das sind Dinge, die kann ich gerade nicht ändern. Was kann ich aber ändern, das im Blick zu haben? Und wann kann ich mich mal auch wieder auf was anderes konzentrieren? Sei es ein Spaziergang, sei es ein schönes Essen, irgendwas, was mir Freude bringt oder gute Freundschaften pflegen. Oder manchmal auch genau alles drei zusammen. Und dann auch Orte finden, wo man konstruktiv über seinen Frust sprechen kann. Also Supervision oder echte Freundschaften. Ja. Und ich merke gerade, dass ich schon echt angespannt
bin. Man redet sich schon wieder rein. Ja. Ja, das ist ja so, ne? Ja, danke, dass du erzählt hast. Ich weiß, das war jetzt ein bisschen unvorbereitet, wie gehst du um mit Frust und so, aber das ist schon noch was. Ich glaube, es ist immer wieder gut, dass man auch mal irgendwie erzählt darüber, ja, stimmt, das war nicht leicht und so und auch, also nicht nur in dieser Social-Media-Welt, wie man so schön sagt, auch mal Real Talk und so weiter hat, sondern auch, glaube ich, so, ich brauche das immer wieder, dass ich auch mal zwischendurch sehe, da gibt es Menschen, die strahlen sehr, aber die haben tatsächlich da ihren Kampf bestanden und das hat was mit denen gemacht und dadurch sind sie letztlich auch irgendwie gereift. Ja. Das ist das, was ich immer sehr schätze oder was ich auch sehr beeindruckend finde.
Was ich ganz spannend fand, als wir hier gerade saßen und darüber kurz gesprochen haben, so, was machen wir gleich?
Ja.
Das ist ja wirklich nur 2 Minuten. Aber da haben wir ja in der Notiz, hatten wir diesen, ich weiß gar nicht woher, ich glaube, das stammt von dir, der Satz, ob man hin und wieder auch in seiner Kirche leiden muss. Und ich fand das so passend, weil ich hatte schon ganz vergessen, dass das irgendwann drin stand. Aber ich würde sagen, ein bisschen ist das, habe ich das erlebt in den letzten Wochen und Monaten, dass ich an meiner, also nicht erst an der Idee, sondern an der verfassten Kirche gelitten habe. Und das war ein ungewohntes Gefühl, weil ich oft so, die Verbindung zu meiner Kirche war bisher noch nicht durch Leid geprägt. Und es geht noch viel, viel schlimmer bestimmt. Aber es war schon für mich jetzt selbst, war schon eine leidhafte Erfahrung in den letzten Wochen und Monaten. Ich bin auch immer noch ein Stück weit drin. Es wird besser. Aber ich habe das jetzt erleben dürfen. Und ich fand den Satz daher ganz überraschend gerade, hat mich ganz angesprochen.
Ich glaube tatsächlich, dass du ihn reingeschrieben hast. Oh, ich bin mir relativ sicher, weil und ich habe gedacht, ich bin gespannt, also genau, was du meinst, wie wir darüber reden und so, aber natürlich hatte ich auch sofort eine Assoziation, weil mir auch viel so die Leute ins Bewusstsein kommen, die unzufrieden sind innerhalb der Kirche und gleichzeitig habe ich zum Beispiel auch in den letzten Wochen eine Begegnung mit jemandem gehabt, der bei uns in die Kirche gekommen ist und ganz berührt war, dass wir so offen sind, dass wir so so eine echte Willkommenskultur leben, so wie man sich das eigentlich wünscht. So. Und dann mich selber das so berührt hat, weil es so außergewöhnlich das war, was ich mir eigentlich wünsche für Kirche, was ich einfach so erlebe und so. Und dagegen stehen aber ganz viele Leute, die unzufrieden sind, Menschen, die Vereinskultur wollen bei uns, wo ich so denke, das sind wir gar nicht. Leute, wir sind kein Verein. Plus dann diese ganz großen Überlegungen, wo Leute dann sagen, ja, wie lange hält das noch? Ist diese Struktur überhaupt angebracht und so, ne? Und da kann man schon auch echt in diese Frage reinkommen, wie lange will ich das eigentlich zulassen, so, ne? Wie lange? Und es gibt die Menschen, die sagen, nö, das mache ich nicht mehr. Und eine, sagt man ja auch, neuen Generations, ich sag jetzt mal, Einteilungen nach, so, ne? Also Generation XYZ und so, dass sie immer mehr sich dahin entwickeln, dass sie sich einfach das nicht mehr lange angucken, sondern dass sie dann einfach irgendwann gehen und sagen, ja, nö, da habe ich keinen Bock mehr drauf. Und ich glaube schon, dass es auch echt ein Problem ist. Die Frage ist ja, wie gehen wir dann mit diesem Leiden um? Also einmal wir selber, aber auch damit, dass vielleicht andere leiden und so weiter. Das finde ich, da gibt es keine einfache Antwort drauf, ne? Also sag mal so, meine Gedanken sind da auch wirklich vielfältig, weil ich manchen Leuten gerne sagen würde, ey, wisst ihr was, ihr seid nur am Rummeckern sozusagen, es braucht mal eine Regulierung bei euch, dass ihr sagt, wir konzentrieren uns mal auf was anderes, so, und es gibt Leute, die leiden im Sinne von, die leiden wirklich an ihrer Kirche, die leiden entweder an schlimmer Theologie, so, Leute, die eigentlich auch aus in einem System raus müssen, weil sie wirklich fertig gemacht werden und es gar nicht merken, und dann gibt es auch Leute, die erleben, dass sie da, ja, vielleicht, wie kann man das sagen, die gehen durch eine Zeit, in der Kirche nicht ihr bestes Gesicht zeigt oder in der sie irgendwie verzichten auf etwas oder in der sie irgendwie merken, es ist eigentlich nicht das Ideale, wie es sein sollte, aber ich denke, dass es in ein paar Jahren vielleicht besser wird oder dass es in ein paar Monaten vielleicht besser wird und gehe diesen Weg mal mit, sozusagen. Und schon allein diese Unterschiede erstmal rauszukriegen, ist ja echt die Kunst, und zu sagen, naja, in dem einen Fall, wenn deine Kirche dich fertig macht oder so, geh da raus, wenn sie dich diskriminiert, also ich denke an queere Menschen, denk an Leute, die aufgrund von irgendeiner ethischen Annahme oder aufgrund von einer ethischen Auseinandersetzung oder so in ihrer Kirche irgendwie richtig doofe Sätze oder richtig doofe Konsequenzen, wie man so schön sagt, erleben. Und das andere, finde ich, sind so Leute, die sagen, oh, ich würde mir so wünschen, dass hier die Leute mehr anbieten würden für Jugendliche im Ort und so und so. Ja, das kannst du nicht mal eben so ändern. Das ist auch nicht so gemacht, wenn dann irgendein junger, hipper, neuer Pastor kommt und sagt, ja, dann bin ich jetzt mal hier. So, ne? Das wird nicht funktionieren. So.
Ja. Da würde ich noch einen Gedanken hinzufügen. Wir hatten ja wirklich zweimal sehr intensiv darüber gesprochen, warum Kollegen oder Kolleginnen aufhören. Mhm. Und auch im Bundesrat. Und es ist jetzt, weiß ich nicht, 2-3 Wochen her, da habe ich eine Person getroffen, mit der hatte ich vor, glaube ich, 1,5 Jahren ein Gespräch, wie es der Person gerade so im Dienst geht und privat. Und das war wirklich, also ich saß da im Raum und es war ganz beklommen, was die Person erzählte.
Ja.
Und in meinem Kopf, als ich das Gespräch dann beendet hatte, in meinem Kopf dachte ich so, boah, also ich weiß noch, dass ich dafür gebetet habe und dachte dann so, boah, das halte ich aber für sehr unrealistisch, dass das wieder besser wird. Und jetzt habe ich letztens die Person getroffen und ganz zufällig und wir quatschten und ich fragte so, Mensch, wie geht es dir denn jetzt so? Und es hat mich so sehr gefreut, was dann kam, weil es war nicht die von mir erwartete Geschichte, ja, ist alles scheiße, ich höre jetzt auf und was nicht alles, sondern es ist wieder besser geworden. Und alles in mir, das merke ich jetzt schon noch, wenn ich strahle, weil ich dachte so, oh Halleluja, es tut so gut, solche Geschichten zu hören, dass es nicht nur irgendwie, ja, und dann, keine Ahnung, haben wir das Haus verkauft, sind jetzt alle getrennt und ich muss Tischler werden, sondern es ist wieder besser geworden. Und da dachte ich, wie schön. Und wir und die Person dann also so nochmal ein Calling gekriegt, dort auch zu bleiben. Und ich dachte mir, wie schön ist das, dass es diese, und das will ich jetzt auch gerade bewusst sagen, es heißt ja nicht gleich, dass das durch krisenhafte oder leidhafte Erfahrungen quasi dann irgendwann getrennte Wege gehen, sondern es kann auch wieder besser werden. Das fand ich eine ganz, ganz schöne Geschichte, weil die mich auch so unverhofft berührt hat.
Ja, und das muss man auch nochmal sagen und vielleicht nochmal an alle Leute, die sich fragen, was ist das eigentlich für eine Idee, die ihr habt hier mit dem Situation Room im Podcast und so. Es hat sich tatsächlich entwickelt, ich sage das aber ganz bewusst an der Stelle, es hat sich so entwickelt, dass wir einfach das mögen, hier über Kirche zu reden. Und es hat sich so entwickelt, dass viele Leute das hören und Bock haben, hier zuzuhören. Mhm. So. Aber als wir jetzt über diese Thematik gesprochen haben, warum hören viele Hauptamtliche ihren Dienst auf oder gehen aus ihren Kirchen raus oder was auch immer und so. Da gab es auch Leute, die hatten eine bestimmte Kritik. Die haben gesagt, ah, weißt du was, ich fand das total gut, dass ihr das gemacht habt und so, aber es wäre auch echt wichtig, dass die Geschichten aufleuchten, die positiv waren. Die Geschichten, wo wir darüber lernen und hören, warum es sich lohnt, hier in dieser Kirche zu sein. Und ich möchte nochmal sagen, ja, genau das tun wir auch. Also wir sind begeistert von unserer Kirche. Wir reden als Pastoren dieser Kirche von dieser Kirche und mögen diese Kirche, falls das noch nicht rübergekommen ist sozusagen. Aber ich glaube, wir versuchen hier auch tatsächlich mit unserem Kommentar unserer Kirche, unserer Lage privat, der Nation und wie auch immer zu schauen, wo brauchen wir eine Diskussion. Und dass das jetzt einmal so geklappt hat, dass auch Leute gesagt haben, toll, dass ihr das an der Stelle offen gemacht habt und dann haben wir auf dem Bundesrat geredet, liegt ja auch daran, dass unsere Kirche so cool ist, dass man sprechen kann, dass niemand sagt, nee, das geht jetzt nicht oder sagt, nee, bitte nicht so oder bitte nicht da, weil da gab es ganz viele offene Türen und dafür mag ich diese Kirche sehr, weil diese Streitkultur haben wir, erlauben wir uns und da gibt es auch immer Leute, die sagen, okay, was ist jetzt schlau, wie redet man da so drüber, dass alle mit an Bord sind und Tisch sind und das möchte ich nochmal sagen, ich finde das total schön, dass wir in so einer konstruktiven Art und Weise darüber reden können und auch wenn wir über das Thema reden, dass wir an unserer Kirche auch leiden, würde ich sagen, ja, so ist das Leben. Wir leiden immer an irgendwelchen Dingen sozusagen, das ist einmal pauschal und dass wir auch an unserer Kirche leiden, hängt vielleicht auch damit zusammen, dass wir uns entwickeln und im Idealfall, und das wäre mein Wunsch, entwickeln wir uns in eine richtig schöne und gute Richtung. So. Das heißt aber nicht, dass wir hier Leuten Mut machen wollen, irgendwie rauszugehen, aufzuhören, was auch immer, sondern eher das zu tun, was für sie konsequent dran ist. Und da denke ich manchmal, ne, ja, für den einen ist es dran zu sagen, ich kann nicht mehr oder ich höre auf oder so mache ich das nicht mehr mit. Und dann will ich da eigentlich stehen und sagen, ja, zu Recht sozusagen. Und das ist auch scheiße gelaufen. Ja. Und den anderen, und das, diese Geschichten gibt es eben auch, denen macht man Hoffnung und Mut und auf einmal passiert da was und sie sagen, ja, es wird besser so. Ne? Ja. An der Stelle übrigens soll ich dir liebe Grüße bestellen von Jan Priemke, der hat mich nochmal angeschrieben, unser Gast von der Bundesratsfolge.
Legendary Man mit wunderbarer Stimme.
Er hat,
und wunderbarer
richtig,
Mensch.
So. Wunderbarer Stimme. der hat nochmal gesagt, der hat sich das nochmal angehört und ist nochmal ganz begeistert gewesen und der ist, finde ich, auch so ein Mensch, der geht so durch dick und dünn mit seiner Kirche und so und der hat ja auch erzählt, was er manchmal für Kritiken bekommt und so und da kann der, glaube ich, auch richtig erzählen, wie bescheuert das manchmal läuft und so und trotzdem macht er das, liebt das und er stellt das zur Verfügung, was er kann und so und das finde ich auch ein richtig, also finde ich richtig schöne
Shoutout.
Geschichte und auch ein lieber Gruß an der Stelle nochmal an dich, genau.
Ja, wo wir gerade von Fehlern gesprochen haben, ich möchte gerne etwas korrigieren, was schon ganz lange in meiner
ich weiß, was kommt. Ja, bitte,
Schuss. Liste steht die Dinge. Also,
können wir endlich hier abhaken.
Ja, es ist ganz wichtig. Vor einigen Folgen habe ich fälschlicherweise folgende Aussage getroffen. Mhm. Ich sitze hier mit meiner Knittertasse, trinke meinen Kaffee und hier steht auf Comic Sans MS auf dieser Tasse draufgeschrieben, Gott liebt dich. Gott liebt dich, glaube ich. Genau.
Ja,
Korrektur.
Die Weihnachtsfolge.
Die Weihnachtsfolge, danke.
Ja.
Korrektur. Einer aufmerksamen Hörerin ist es zu verdanken, die diese Tassen kannte, dass es sich dabei nicht um die Schriftart Comic Sans MS, so wie fälschlicherweise angegeben, handelt.
Großes Entschuldigung.
Ja, sondern die Schriftart Remedy Double. Das wollte ich an dieser Stelle klarstellen. Ich wollte da niemanden mit beleidigen oder was wollte ich damit? Das ist all das nicht. Es war mir nur wichtig, es ist nicht Comic Sans MS, es ist Remedy Double.
Ja.
Vielen Dank für den Hinweis.
Genau, an der Stelle.
Es ist jetzt korrigiert.
Die ist auch schön, die Schrift. So.
Also, es gibt nicht nur eine hässliche Schrift, sondern es gibt jetzt mindestens zwei.
Genau, es liegt natürlich immer im Auge des Betrachters, wie schön alles ist und so weiter und so fort. Nein, aber ja gut, haben wir das klargestellt.
Ja.
Weißt du, wo ich die ganze Zeit noch mit dir drüber reden will? Das ist jetzt eigentlich schon fast ein bisschen her oder so, aber das möchte ich auch noch machen, weil wir sind ja jetzt, ohne dass wir es anmoderiert haben, in den die Lage der Kirche reingerutscht und so. Aber ich wollte schon immer auch mit dir darüber reden. Achso, by the way, mir geht's übrigens auch gut.
Ich, ich wollte gerade fragen, aber ich komme ja hier nicht zu
Wort. Du kommst ja hier nicht rein, sozusagen. Ich hätte mich auch reinmogeln können. Oder hört man vielleicht die Vögel? Ich hab ähnliche intensive Wochen in meinem Privatleben hinter mir gehabt. Es gab viele, viele schöne Dinge, die passiert sind. Und viele Dinge, wo ich einfach für mich überlegen oder das irgendwie klarkriegen musste und so weiter. Gleichzeitig habe ich auch ähnlich wie du so ein Gefühl gehabt, ich habe mir meine kleinen Inseln gesucht, wie es weitergeht, und ich will an der Stelle nochmal sagen, das geht jetzt hier wirklich rasend schnell, wie meine private Lage ist. Mein Geheimnis war tatsächlich an der Stelle, mir immer wieder bewusst zu machen, was ich auch alles geschafft habe, und immer wieder Leute zu haben, die mich, und das finde ich ein großes und wichtiges Ding, auch eben auch eine Ermutigung für mich hatten, zu sagen, an welcher Stelle sie sehen, was ich gut mache. Und eine Sache möchte ich besonders herausheben. Ich habe tatsächlich, Benedikt, ich habe meine Ausbildung als TA, also transaktionsanalytischer Berater, bin ich schon seit ungefähr 2 Jahren, weil ich das Zertifikat und die Abschlussarbeit und so geschrieben habe. Ich habe dann den zweiten Teil der Ausbildung, den man machen kann, aber nicht muss in Deutschland, weitergemacht, bis jetzt zu der zweiten Abschlussprüfung. Das wäre dann die internationale Anerkennung, so. Das ist für alle vielleicht mal zur Erklärung.
Awesome.
Aber ich habe auf jeden Fall jetzt erstmal die Weiterbildung in Elztal. Ich bin jetzt nicht mehr 6-mal im Jahr in Elztal. Habe ich abgeschlossen. Und das war auch ein sehr besonderer Moment. Komme ich auch drauf, weil ich gerade Ermutigung gesagt habe, weil da haben wir uns Zeit genommen, uns auch gegenseitig zu ermutigen. Und das war auch nochmal so ein goldener Moment, wo ich gesagt habe, boah, wie wertvoll das ist, mit Menschen unterwegs zu sein, denen man natürlich auch sehr, also natürlich sehr tief auch Prozesse zeigt, weil das ja in der Ausbildungsgruppe normal ist, aber gleichzeitig auch wächst und nicht einfach so passiert, weil es muss, sondern weil es passiert, weil man sich kennenlernt, weil man miteinander arbeitet, weil man sich vorsichtig öffnet, so wie man möchte, und was da für tolle Beziehungen entstanden sind und was das auch an persönlicher Entwicklung und Veränderung bedeutete in meinen letzten 6 Jahren, habe ich echt nochmal zurückgeguckt und habe gedacht, meine Güte, also da ist echt viel passiert, und dafür danke ich allen Menschen der meiner Ausbildungsgruppe, aber auch Leute, die so mir da begegnet sind auf meinem Weg in den letzten 6 Jahren, so viel. Das hat mich richtig, richtig dankbar gemacht. Das ist eine tiefe, tiefe, tiefe Dankbarkeit sich eingestellt. Insofern gab es eben neben der anstrengenden Zeit auch und viel so Veränderungen, die ich jetzt quasi auch in den letzten Monaten bewältigen musste, auch nochmal eine tiefe Dankbarkeit über die große Veränderung in meinem Leben. Also richtig schön. Mit Abschluss, übrigens. Ja, danke schön. Ja. Mit Abschluss, dass ich tatsächlich letzten Sonntag auf meinem ersten CSD war. Das war auch eine interessante Erfahrung.
Christopher Street Day,
genau.
Ich habe schon gefragt, wie es war, aber du kannst ja, wenn man so will, eine gekürzte. Ja. Also du kannst auch gerne so ausgiebig berichten, wie du schon gemacht hast, aber wie war es?
Ich fand es sehr, sehr. Also ich fand das eine sehr coole Erfahrung. Ich war sehr gespannt und habe auch gedacht, ich guck mal so, weil es gibt eine große Kritik an CSD, nicht nur aus christlichen Kreisen, sondern auch so grundsätzlich, dass es halt immer, dass es so ausgeflippt ist oder so drüber auch, ne, auch das Thema Nacktheit und was auch immer, dass es irgendwie ein abschreckendes Beispiel dafür ist, wie queere Menschen sind oder auch sich zeigen und so. Und natürlich gibt es die Aspekte und natürlich gibt es auch die Menschen, die da rumlaufen, wo du echt denkst, okay, wow, gewagtes Outfit
oder gar kein
wieso Outfit. Hast du gar nichts an? Genau. Das ist aber tatsächlich nicht in der Masse und auch nicht in der Hauptsache so da. Also es ist jetzt nicht so, wie das dann oft ja dargestellt wird, dass jeder zweite Wagen da irgendwelche Nackten oder Menschen mit Kink irgendwie da drauf hat, sondern in der Hauptsache sind es Menschen, die ihre, ich sage jetzt mal, Andersartigkeit feiern so und das sich von Herzen wünschen würden, dass es mehr Normalität in der Gesellschaft gibt. Der Grund, warum es diese Bewegung überhaupt gibt, ist ja weil es eine erste Demonstration und Protestbewegung gab einmal und wo es dann irgendwie eine große Bewegung und immer wieder in Pride Month und so diese feiern ja auch in oder dem, also ja, Demonstrationen, Paraden, wie auch immer, in unterschiedlichen Städten und so gibt. Und das, was für mich einfach besonders war, war zu merken, du stehst da und es gibt ganz viele queere Menschen, es gibt aber auch ganz viele Menschen, die aus wie heißt das richtige Wort?
Ich weiß es gerade nicht.
Ja, also weil sie sich dazustellen, will ich sagen.
Allies, Ellie.
Allies, genau. Ja. Ja, einfach weil sie tatsächlich auch für die Sache sind, da sind und so und ihre Freunde, Freundinnen begleiten und so. Und das finde ich, das war alles sichtbar und das war alles schön. Und natürlich gibt es die ausgeflippten Sachen, natürlich gibt es auch die Feiern und alles. Und
es gibt auch den CDU-Pride-Wagen.
Den gab es dieses Jahr zum ersten Mal, richtig. Ja, ich habe da interessante Wagen gesehen, auch.
Oh, von der Bild-Zeitung habe ich gesehen.
Ganz ja, das wird jetzt auch noch sehr diskutiert, habe ich zum Beispiel Social Media wahrgenommen. Den habe ich gar nicht entdeckt, ehrlich gesagt. Es gab aber auch so ein paar Wagen zum Beispiel von der Feuerwehr oder von der Bundeswehr.
Wie geil, das wusste ich gar nicht.
Das wusste ich auch nicht und ich habe auch gedacht, boah, ja, ich habe aber... Das
ist, in meinem Kopf gehen ganz, ganz viele dumme Sprüche los, die halte ich jetzt aber für mich.
Lass es. Auf jeden Fall war für mich daran besonders, dass ich gedacht habe, ja, das ist nämlich ein gutes Beispiel dafür, dass diese Wagen sind da.
Ja.
Diese Menschen, die auf den Wagen stehen, stehen dafür, dass sie sagen wollen, in dem Bereich, wo ich bin, also sagen wir jetzt mal Bundeswehr oder was auch immer, da wünsche ich mir mehr Anerkennung, da wünsche ich mir mehr diskriminierungsfreie Räume und so weiter. Deswegen sind die da. Das ist nicht so, dass die sagen, ja, unsere Firma, unsere hier represent und so. Es gibt ja schon auch diese Kritik daran, dass viele Firmen oder so im Pride Month dann auch irgendwie
Pride-Washing.
Genau, sich dann irgendwie versuchen, genauso wie Greenwashing und so, einfach im Marketing zu beteiligen, so weil das jetzt en vogue ist oder so. Aber ehrlich gesagt muss ich, also meine Haltung dazu ist, ich finde es gut, weil es immer noch Sichtbarkeit schafft und weil es immer noch auch Menschen zum Beispiel in unserer Kirche zeigt, okay, unsere Gesellschaft bewegt sich. Und das ist, glaube ich, auch in den Bereichen Bundeswehr und so weiter wichtig.
Und ich meine ganz ehrlich, manchmal so ein Firmenlogo in Regenbogenfarben zu sehen, hat auch was. Also ich stelle mir gerade so ein BFG-Logo und Regenbogenfarben vor. Oder noch lustiger, Christusforum.
Es gab mal so eine, ich weiß gar nicht mehr, das ist schon ein Jahr her, da hat eine christliche Meme-Seite, hat mal die Logos der unterschiedlichen Kirchen dann dargestellt.
Geprided.
Gefeiert. Ja, also fand ich richtig so. Ja, unter anderem auch das Hillsong-Logo, was uns wieder zurückbringt zu der Ausgangsfrage, weil wir haben es ein paar Mal aufgeschoben, auch mit Mattis und so. Es ist nicht mehr total gerade im Gespräch und aktuell, aber ich will es wirklich einmal mit dir besprechen, weil ich gemerkt habe, ich würde mal gerne deine Meinung dazu hören. Es gab einen neuen Podcast, der rausgekommen ist, den viele Leute gehört haben und diskutiert haben. Der Podcast heißt Toxic Church, die Hillsong-Story und ist von einer Journalistin gemacht worden, die selber einen freikirchlichen Background hat und die gesagt hat, ich werde diesen Podcast jetzt machen und hat sich dann mit ihrem Redaktionsteam hingesetzt und tatsächlich auch, ich glaube, einen Vertrag mit irgendeinem Podcast-Anbieter bekommen und dann wurde das aber trotzdem irgendwie groß und wurde drüber diskutiert. Die Journalistin kann man auch noch ein bisschen besser kennenlernen, wenn man sich zum Beispiel die Folge von Hossa Talk anhört. Da ist sie nämlich eingeladen gewesen und hat so ein bisschen auch über die Hintergründe erzählt. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Vieles, was wir oft so kritisieren oder manchmal so in kleinen ironisch-sarkastischen Nebenbemerkungen hier auch in diesem Podcast schon offengelegt haben oder so, wurde da tatsächlich nochmal auf den Punkt gebracht. Es gab aber auch Kritik, Leute, die gesagt haben, der Podcast ist zu reißerisch, habe ich gehört. Also der ist zu dramatisch gestaltet. Und er bringt natürlich Themen miteinander in Verbindung, die man auch einzeln betrachten müsste. Also von Skandalen des Gründers, der mittlerweile gar nicht mehr Teil der Kirche ist, so, ne, bis hin zu die Art und Weise, wie die Kirche ist, wurde das natürlich alles ineinander gewebt. Hast du den gehört? Und wenn ja, was sagst du denn dazu?
Große Anmoderation.
Ja.
Also, ich kann erstmal sagen, hört den Podcast. Hört da rein, macht euch selbst ein Bild. Ich fand das total interessant und es hat mich an manchen Stellen betroffen und beklommen gemacht, weil ich manche Muster, die dort quasi Hillsong angekreidet werden, in meiner eigenen Kirche auch schon erlebt habe.
Ja.
Jetzt mal als Beispiel, was mich so angesprochen hat, diese Verzweckung von Freundschaften für quasi für Missionszwecke.
Mhm,
Ich bin mit dir befreundet, wenn du, und dann kommst du zu uns in die Kirche und dann habe ich quasi, da sind wir wieder ein mehr oder eine Person mehr. Und das ist doch, Wachstum ist doch schön und wir müssen doch die ganze Welt im Prinzip retten und let's go und ja. Und deswegen bin ich mit dir befreundet, weil dann habe ich den Missionsauftrag erfüllt.
Mhm.
Und ich denke mir heute so, boah, ich kenne so eine Denke und die ist nicht nur Hillsong, sondern die kenne ich aus ganz vielen. Und das war für mich nochmal interessant, also das so vor Augen geführt zu kriegen. Es ist so eine Kritik, es ist nicht ein Tagesschau-Format. Es ist nicht irgendwie so, es lässt sich nicht so greifen wie Steuerhinterziehung, wo man die Zahlen ganz klar sieht. Mhm. Es ist ein emotional aufgeladenes Thema und der Podcast, wenn man so will, lädt es auch emotional auf. Das fand ich aber nicht schlecht. Der Podcast sagt an keiner Stelle, dass er irgendwie sowas wie, keine Ahnung, Faktenfinder oder Spiegel, lass ich raus, Tagesschau ist. Mhm. Ich persönlich.
Und mit Tagesschau meinst du die Art, ne?
Genau,
also,
die
weil,
Art, genau,
was man sagen muss, journalistisch haben die sauber gearbeitet.
Genau, die Art, das stimmt. Ja. Ich persönlich hätte wahrscheinlich das Ganze auch in 2-3 Folgen weniger verstanden. Mhm. Also, ich fand das auch etwas zu lang. Aber die wollen auch verkaufen, das ist auch in Ordnung. Ja. Und die haben auch ein Anliegen damit. Und klar, wenn du halt was kritisierst, dann kommen auch immer welche um die Ecke. Ja, aber da und da stimmt sie oder so. Mhm. Das stimmt. Aber das, worauf sie das Augenschein gelegt haben, was wir alle dadurch mal besprochen haben, das war super wichtig.
Ja.
Und das ist auch richtig. Das bleibt auch an diesem ganzen Podcast total wichtig. Und ich fand das habe ich dir auch schon gestern, glaube ich, erzählt, einen weiterführenden Gedanken. Es gibt einen Podcast, der heißt Ausgeglaubt von RevLab. Mhm. Und da gibt es eine Folge Toxic Theology. Mhm. Da besprechen sie so, klar, manche Strukturen bleiben, sind halt toxisch, die können aber auch toxisch sein im Schwimmverein. Mhm. Aber was haben wir in unserer Kirche und was haben wir in unserem Glauben schon an Muster, die schnell toxisch werden können? Ja. Und das lohnt sich, finde ich, zusätzlich dazu zu hören, weil manche Dinge, wie du schon gesagt hast, Umgang mit Spendengeldern und sowas, das könnte man auch auf viele andere Vereine übertragen. Mhm. Aber was ist unsere christliche Note da drin?
Ja. Warum?
Ja. Wie fandest du den Podcast so?
Also ich kann das Argument verstehen, dass Leute sagen, dass reißerisch ist ein krasses Wort, das habe ich jetzt aber hier reingebracht. Aber es haben Leute gesagt, ihnen ist das zu viel, ihnen ist das zu dramatisch so, ne? Und was sie damit meinen, einfach, dass ich es nochmal sagen kann, ist zum Beispiel, dass so, ich sag jetzt mal, sehr, sehr dramatische und auch sehr dunkle Musik dann teilweise drunter gelegt worden ist. Die Idee des Podcasts ist auch, das sagt sie am Anfang, dass sie zum Beispiel anhand der 7 Todsünden sozusagen das aufziehen und so. Und ich habe gedacht so, ja, ich habe das auch gehört und habe das einfach auch gut mitgehört. Ich kenne auch viele, viele andere Formate, wo das so ist und wo ich so gedacht habe, es ist ein hoher Anspruch auch irgendwie an etwas so. Ja, natürlich kann man das auch kritisieren, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, das hat bei mir nichts gemacht, dass ich nicht irgendwie trotzdem eine kritische Haltung hatte, auch den ganzen Fakten und so gegenüber. Und auch, dass ich gesagt habe, ja, was kenne ich denn? Was ist denn mir eh schon bekannt? Und da gab es Dinge, wo ich gedacht habe, ja, das ist jetzt für mich keine Überraschung. So. Mhm. Es gab aber auch Dinge und Informationen, auch in dem Podcast, das wusste ich noch nicht. Und ich fand es gut, dass es recherchiert wurde. Ganz einfach nur im Sinne von zusammengetragen an Informationen, das mal so zusammenzusehen. Und es gab natürlich auch Dinge, die noch während sie recherchiert haben, rausgekommen sind, wo dann zum Beispiel über Finanzen und Ausgeben von Finanzen von den Hauptpastoren oder so auch was passiert ist. Ich fand es auch interessant, dass mal versucht wurde, die deutsche Hillsong-Kirche zu überprüfen, weil ich kenne jetzt nicht viele Formate, die das bisher gemacht haben und auch mal da Anfragen zu stellen. Und insofern muss ich sagen, ich habe das nicht gehört und habe gedacht, ach ja, das ist jetzt aber ein bisschen drüber und warum muss das so dramatisch sein, weil es mich nicht so gestört hat. Andere Leute hat es vielleicht gestört oder so und trotzdem konnte ich dann mit Leuten aber gut darüber reden. Was mich danach beschäftigt hat dabei ist, ich bin selber vor ein paar Jahren viel mehr durch, ich glaube über Musik, auch über mein eigenes Engagement in der Kirche und so viel so in dieses Netzwerk reingerutscht von berühmten oder weniger berühmten deutschen Lobpreismachern, Macherinnen. Ich bin mit einigen Leuten in Kontakt gewesen, ohne dass ich sie kenne, weil ich einfach Lust hatte, denen bei Social Media zu folgen und so weiter und so fort. Und die Reaktion dieser Menschen, also die quasi kritisiert wurden, so, ja, und ich sag das jetzt mal wirklich so wie kleine Kinder, beleidigt zu sein, dass man sie kritisiert hat. Ich sag das mal so in aller Deutlichkeit, das hat mich wirklich schockiert, weil ich gedacht habe, es ist interessant, dass Kritik bei euch nicht erlaubt ist, ich werde auch nicht gerne kritisiert, ja. Es ist nicht so, dass mir das Spaß macht, wenn jemand sagt, hör mal, so wie ihr das macht und so, das geht nicht, das ist nicht in Ordnung. Ich würde aber sagen, ich habe immer den Anspruch, ich versuche, mich dem zu stellen, sozusagen. Ich finde es auch nicht angenehm, wenn jemand kommt und sagt, ey, da habt ihr euch im Podcast, aber in der Folge habt ihr euch, also da wirklich zu weit aus dem Fenster gelehnt und so. Ja, das ist, natürlich ist es nicht schön, sozusagen, aber obwohl man vielleicht noch nicht mal direkt, sondern so die Heroes der eigenen Musikplaylist sozusagen kritisiert werden, da so drauf zu reagieren oder so, da habe ich mich echt gefragt, was ist das und halte ich auch für gefährlich. Und glaube ich, ist tatsächlich, so wie der Podcast heißt, eine Auswirkung dieser toxischen Energie, weil ich finde, das ist tatsächlich eine berechtigte, wichtige, wie sagt man, ja, ein Fingerzeig oder Finger in die Wunde legen, was total wichtig ist. Und ich nehme da, genauso wie du sagst, mit, dass ich meine Muster überprüfe und sage, wie will ich das nicht machen? Ich will nicht, dass Leute an der Nase herumgeführt werden. Ich will nicht solche bescheuerten, ist das jetzt mal eine simple Taktik, war ja Stühle immer wieder aus den Gottesdiensten rauszustellen, damit die Leute denken, boah, hier ist echt was los, die Bude ist voll, boah, die müssen noch Stühle nachstellen, so. Das wäre mir zu blöd, so, weil ich nicht möchte, dass Leute aufgrund von solchen Tricks bei mir im Gottesdienst sind. Und vielleicht, ja, ich sag mal so, ich erlebe das manchmal auch bei unserer Kirche. Bei uns gibt es auch immer mal wieder Menschen, die in andere Kirchen gehen, die gerade irgendwie moderner sind oder die sozusagen eher so ein Vibe haben. Das sind nicht unbedingt toxische Kirchen, das würde ich nicht sagen, aber trotzdem merke ich so, mir ist wichtig, also mir sind da andere Dinge wichtig. Mir ist nicht wichtig, irgendwie da modern zu wirken, sondern modern zu sein. Und wenn das bedeutet, dass wir mehr Vielfalt, vielleicht auch mehr Streit, weil wir die Vielfalt haben oder so haben, dann bin ich das von Herzen gerne so. Also dann ist es halt so, ja. Und das ist zum Beispiel auch ein Frust, den ich da manchmal habe, dass ich so merke, ja, vielleicht ist das so, dass progressive Kirchen nicht so schnell wachsen, weil diese Kraft und diese Macht eben nicht mit irgendwelchen Tricks und so weiter funktionieren oder so, ja. Oder weil da nicht die Leute zusammenkommen, die alle den gleichen Geschmack haben. Und ich habe da auch keine Lösung drauf. Ich merke nur so, ich kann nur dabei bleiben, und das hat mir dieser Podcast auch gezeigt, dass ich nicht in diese Richtung mich entwickeln will. So, weißt du? Und das ist das. Also, ich rede über eine Selbstkritik, ich rede auch nicht über eine Kritik von irgendwelchen Kirchen um mich herum, sondern ich rede wirklich davon, dass ich mich sehe und sage, was sind denn meine Werte? Und das hat mir dieser Podcast vor Augen geführt. Plus diesen Schock zu den Nachrichten und ja, dass ich mich auch gefragt habe, wie geht das wohl weiter? Also gerade mit so sehr evangelikalen Bewegungen. Denn auch da muss man ja sagen, bis heute hat sich, glaube ich, Hillsong dazu nicht geäußert. Also nicht, dass ich wüsste, zum Zeitpunkt des Podcasts nicht. Und ist das dann so, dass das so läuft? Ist dazu auch noch eine Empfehlung, die Arte-Doku über Evangelikale, hält man das dann einfach aus? Also, ne? Also ist so eine Art Shitstorm, den geht man dann halt mit, weil man das kann oder so. Oder führt das wirklich auch zu einer Kritik innerhalb des Systems? So, ne? Ja, alle meine Gedanken.
Wo du gerade sagtest, Umgang mit Kritik, da finde ich eine Analogie, die mich die letzten Wochen auch bewegt hat. Es war Kirchentag in Deutschland, Evangelischer Kirchentag in Nürnberg. Und der nächste ist übrigens Shoutout in Hannover.
Hannover, hallo. Also,
da werde ich das erste Mal wahrscheinlich zum Kirchentag gehen, weil so viel näher ist, es geht's kaum. Aber Nürnberg, Abschlusspredigt, und es war Abschlussgottesdienst des Kirchentages, und da hat der Pastor, der gepredigt hat, gesagt, also ganz vieles, aber auch den einen Satz, Gott ist queer. Mhm. Und ich dachte danach, meine Güte, also als hätte die Welt keine größeren Sorgen. Also wirklich, erstmal, das erlebe ich auch bei mir, ja, aber es ist ein Phänomen, jeder muss sich ja jetzt zu allem quasi äußern. Also so, dass meine Meinung manchmal auch egal sein könnte, darauf kommen wir meistens nicht. Mhm. Jeder meint sich dazu äußern zu müssen, und es war eine Schärfe in der Diskussion, und es wurde sich über diese Predigt aufgeregt, wo ich dachte, so, ist das euer Ernst? Jetzt mal erstmal, manchmal sind die Predigten, wo ich nicht gleich zustimmen konnte, die Predigten, die mich später am weitesten gebracht haben. Manchmal sind die Sätze, an denen ich mich stoße und abarbeite, genau die Sätze, die mich im Glauben weitergebracht haben. Und jetzt mal, also das wäre vielleicht auch nicht mein Wording, okay. Aber man hat jemanden eine Bühne gegeben, der halt auch eine andere Geschichte mitbringt als ich. Und dass der ein anderes Wording mitbringt, das ist auch vollkommen, also es muss dann auch so sein. Und dass der das so gezielt, auch so passend also fand ich zumindest, aufgesetzt, also dargestellt hat. Also sich darüber dann später zu ärgern, also fand ich einfach drüber. Ich muss einfach sagen, ich finde solche Predigten immer wieder mal wichtig, an denen man sich stoßen kann und man rütteln kann und dann sich abarbeiten kann oder was. Mhm. Aber ich finde dann sachlich und inhaltlich und nicht einfach mit Gefühl Schaum vor dem Mund. Also war wirklich, und was man auch, muss ich auch sagen, wie viel Queerfeindlichkeit und wie viel Homophobie und wie sie alle diese bösen Schimpfwörter so heißen, nee, Schimpfwörter nicht, diese bösen, ja, wenn man das so macht, also, das hat mich auch nochmal neu schockiert.
Ja. Also ich habe einige Kommentare gelesen und das, was ich nicht verstehe, ist, ich glaube, man kann sich darüber aufregen und ich glaube, dass Caesar Quinton heißt er,
ja.
Hat die Predigt gehalten, dass er alles richtig gemacht hat, in dem Sinne, dass es Leute so irritiert, dass es irgendwie in ihnen etwas freisetzt.
Ja.
So, ja. Aber dass, wenn dann Menschen, die sagen, ich habe Theologie studiert oder ich bin jemand, der denkt viel über solche Sachen nach, dass sie sich nicht abholen lassen bei dem Gedanken, was ist das eigentlich, was mich daran ins Nachdenken bringt oder irritiert oder so richtig abstößt? Und warum gibt es diesen Widerstand in mir? Dass man nicht auf diese Ebene kommt, das hat mich tatsächlich auch echt geärgert. Oder auch bei vielen Dingen habe ich gedacht, boah, wie traurig. Weil es dann in Kommentarspalten und so darum ging zu sagen, zum Beispiel, ich glaube nicht, dass die Predigt so und so und so gemeint war, sondern er hat nicht nur gesagt, Gott ist queer, sondern er hat hat mit seiner Rede versucht zu sagen, Gott ist mit den Menschen, die zum Beispiel als Minderheiten diskriminiert werden und die uns jetzt gerade aktuell sehr brauchen, weil das sind die Dinge, die wir tun können in unserem Umfeld beziehungsweise in unserer Welt. Und hat dann eben gesagt, deswegen ist Gott eben auch ein queerer Gott und so weiter und so fort. Und das, dann regt sich jemand auf und sagt, Gott ist queer, das ist er nicht, weil dann gibt es die Menschen, die sagen, wir nehmen dieses Wort, wir reden mal darüber und das ist eine Aussage, die kann man nicht tätigen, weil das stimmt nicht, weil Gott ist nicht queer, weil er an der Stelle kein Geschlecht hat oder nur männlich oder nur weiblich oder was auch immer ist sozusagen. Ja. Und dann wird darüber diskutiert und dann kommt jemand anders und sagt, ey Leute, aber das war ja gar nicht die Aussage der Predigt sozusagen. Und dann sagt der Nächste wieder, ja, aber wenn er das so sagt, dann ist das ja schon Aussage der Predigt. Und du merkst so, ihr unterhaltet euch über eine Ebene, die zumindest von demjenigen, der es gesagt hat, gar nicht gemeint war. Also man könnte sozusagen abbrechen und sagen, okay, entweder wir unterhalten uns darüber, was er sagen wollte, ja, oder wir erfinden hier was, weil das ist, da denke ich auch manchmal, Leute, das sehen doch andere, das sehen doch auch Kritiker von Kirche und so und denken, was sind das für Menschen, die sich hier über irgendwelche Diskussionen so. Aber die Diskussion an sich, und das finde ich tatsächlich auch wieder spannend, zeigt tatsächlich das, was du gesagt hast, dass viele, viele Menschen das einfach unfassbar stört, wenn solche Aussagen gemacht werden und dass sie noch ein Riesenproblem haben, auch wirklich mit Fremdheitsgefühlen und Andersartigkeit und so weiter und so fort, wo ich so sagen würde, ja, das könnte einen auch wieder ins Nachdenken bringen und so. Und nicht, dass mir das nicht auch so ginge. Also ich sag mal so, ich habe extra hier in dem Podcast auch Folgen über Rassismus gemacht, um da was dran zu lernen und gemerkt, krass, ja, in mir steckt viel Rassismus und ich will das abarbeiten, ich will mir das bewusst machen oder so. Ich bin nur immer wieder erstaunt, wie vielen Leuten gar nicht bewusst ist, dass das auch ein Problem ist in ihnen so. Und das dann auch noch mit der Bibel zu argumentieren, boah ey. Ja,
wow.
Unglaublich.
Ja, ja. Aber jetzt haben wir auch zwei große Themen abgearbeitet und ich frage mich gerade, wie viel Zeit haben wir eigentlich schon verbraucht?
Wir sind fast bei einer Stunde. Ich gucke aber auch nochmal drauf irgendwie so, weil wir wollten ja heute einfach mal alles abarbeiten.
Ja,
was wir vergessen, was wir liegen lassen haben.
Die Sommerfolge, wo wir nochmal ordentlich was abarbeiten.
Richtig, genau. Ich glaube, das sind die großen Sachen. Ich habe das, glaube ich, gerade nur ganz kurz irgendwie in dem Nebensatz erwähnt oder so, aber ich will es nochmal sagen, ich habe zeitgleich zu Toxic Church irgendwie empfohlen bekommen, auf Arte eine Dokumentation über Evangelikale und da geht es mehr um die Frage von, wie viel Macht haben Evangelikale und das ist, es geht mehr um die USA und um so die Verbindungen von evangelikalen Christen und Politik. So, aber es ist auch nochmal ein interessanter Aspekt für Leute, die das interessiert. Wollte ich an dieser Stelle so als kleinen Tipp mal geben, weil es einfach wirklich, wirklich cool ist. So. Ja.
Also, ich will mal eine Brücke schlagen zu etwas, was mich die letzte Zeit auch noch beschäftigt hat. Mhm. Unter dem Stichwort Christen in der AfD. Was für mich auch so.
Ja, gerne. Nehmen wir das auch noch rein.
Nein, ernsthaft?
Ja.
Kurz, ganz knapp. Mich beunruhigt das sehr, welche politische Erfolge die AfD gerade verbuchen kann mit Bürgermeister und Landrat.
Übrigens sehr interessant, muss ich ganz kurz dazwischen fügen, die Diskussion über genau diesen Punkt gestern in eurer Familie. Da hat man mal richtig gesehen, dass ihr eine politische Familie seid, und das meine ich damit, dass ihr Politik lebt und diskutiert und dass man sieht, dass da wallen in euch die Emotionen hoch und so. Ich fand das genial, wirklich genial zu sehen, wie ihr euch darüber aufregt, wie ihr das diskutiert, aber dann auch nochmal kritisch euch selber hinterfragt und so.
Ach, danke.
Große Chance.
Ja, fand ich. Ist mir nicht aufgefallen, ich kenne das nur so.
Ja, ist sehr spannend.
Und was ich auch nur so kenne, ist, dass egal wann in Politik immer eine Rolle spielte am Tisch. Und ja, wirklich, immer.
Ja, da, also ich fand das gestern wirklich toll. Es ist anerkennend gemeint.
Aber glaubst du auch, dass es anstrengend
sein kann? Nein, okay. Nee, ja doch, vielleicht schon. Aber das war schon so, ihr wart euch ja einig sozusagen, dass keiner von euch AfD toll findet oder andersrum, dass ihr wirklich auch darüber redet. Mhm. Aber wie gefährlich ist das eigentlich? Wo stehen wir da eigentlich? Ist das gerade ein brauner Rand, den es schon immer gab? Oder ist es etwas, was bedenklich ist? Genau. Ne? Und so weiter. Aber sorry, ich hatte dich unterbrochen.
Und da ist mir nochmal aufgefallen, wie stark auch einfach noch immer die Verquickung zwischen AfD und fundamentalen Christen ist. Also und Christen.
Ja.
Das ist. Ich krieg das nicht hin in meinem Kopf, dass man als Christ AfD wählen kann. Das kriege ich nicht hin. Mhm. Und da merke ich einfach, dass ich das so schwer zu ertragen finde, dass man mich das richtig. Also, ich habe es, glaube ich, gestern schon gesagt, Bekannte von mir, die haben jetzt für ihre Tochter, die gerade unterwegs ist, sie kommt aus Paraguay, die Frau, und die haben sich darum gekümmert, dass die Tochter auch einen paraguayanischen Pass kriegt.
Yeah.
Und da habe ich noch mit denen gesprochen, hin und her, und dann sagte sie, naja, nur vorsichtshalber, weil wenn hier die AfD an die Macht kommt, dann brauchen wir einen Plan B.
Mhm.
Und ich gucke sie an, ich weiß noch, die kommen doch hier nicht an die Macht, das klappt also. Und da habe ich gemerkt, dass das eine ganz unterschiedliche Wahrnehmung der Situation ist. Mhm. Und alleine, dass es so unterschiedlich ist, hat mich irgendwie total nochmal schockiert. Mhm. Weil ich dachte immer so, das kriegt doch Unsinn. Und was, wenn nicht? Was, wenn jetzt der nächste Landrat folgt? Wenn der nächste Kreistag folgt? Oh, das hat mich, also, das macht mich ganz beklommen.
Mhm.
Da mache ich mir gerade Sorgen.
Ja, auf jeden Fall. Also,
das war es auch schon mit dem Thema.
Ja, doch, also das beschäftigt natürlich auch, und ich merke selber schon so, ja, die Themen bräuchten auch wirklich eine Betrachtung mit mehr Zeit einzeln und so, das ist definitiv so, man könnte auch eine ganze Folge über Toxic Church machen und so weiter, und auch, ja, vielleicht ist das wirklich mal was ich mir mal auf den Zettel schreibe, dass man mal darüber spricht, inwieweit Christen und Politik und die Verbindung und dann auch irgendwie sowas wie AfD und so weiter weil das muss man auch sagen, ich kann mich auch an den Moment erinnern, dass jemand mal in unserer großen Kirche aufstand und ans Mikrofon gegangen ist und gesagt hat, er versteht einfach nicht, warum das immer so fertig gemacht wird, und man kann ja wohl auch als Christ die AfD wählen und muss dafür nicht ständig angemault werden sozusagen. Und was ich an der Stelle nochmal anerkennt und wirklich auch über unsere Kirche sagen muss, das darf er sagen und das ist in Ordnung, und diese Freiheit herrscht bei uns, definitiv sozusagen, aber wenn jemand das so öffentlich sagt, muss er eben auch aushalten, dass andere Leute sagen, nee, das geht gar nicht aus meiner Sicht, und das sind folgende Gründe und so, und das ist eben für mich die Kultur, die wichtig ist so, und es ist so interessant, dass so viele der ChristInnen, die eher evangelikal einzuordnen wären oder von irgendjemand eingeordnet werden, wie auch immer, manche ordnen uns ja, würden uns beide auch als evangelikal einordnen, aber dass da immer wirklich auch die Frage ist, so, ja, wie sehr kann man denn darüber diskutieren, ne? Weil ich das auch kenne, letztens schon wieder erlebt, dass ich irgendwo das Thema eingebracht habe, wollen wir nicht mal über Klimakrise da die Veranstaltung planen und so, und sofort so Mechanismen greifen wie, dazu ist doch fast alles gesagt und das geht vielen Leuten schon halt auf den Keks. Und dann merke ich so, ja, ich verstehe das auch.
Ja.
Ne? Also klar kann ich das nachvollziehen, dass man irgendwann ein Thema leid ist sozusagen. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass das nicht wichtig ist.
Ja, genau.
So, ne? Also da denke ich immer so, gibt es diese Reflexion denn nicht bei euch sozusagen? Also ich mache das nicht, weil ich das Thema cool finde. Ich versuche nicht noch ein nächstes Thema hier aufs Tablett zu bringen sozusagen, sondern mir geht es wirklich darum. Und dann gibt es aber oft auch so Gedanken so, ne, ist nicht von uns Kirche auch vielleicht wichtiger, dass wir uns mal einsetzen für so Glaubensinhalte oder Glaubenserschaffung oder wie auch immer. Und ich merke, ja auch. Also ich kann das beides nebeneinander denken. Also wieso denn nicht sozusagen, ja? Naja. Aber ich würde mir das sehr wünschen, dass das so weitergeht und ich hoffe auch, dass wir das in unserer Kirche immer wieder behalten werden, dass man da kritisch drauf gucken kann. Und ich muss es einfach an der Stelle sagen, wir sind ja hier ein kommentierendes Format, ich empfinde leider die progressiven Christen immer als diejenigen, die viel mehr darüber sprechen oder auch viel mehr darüber, nee, die viel offener sind dafür, dass man auch mal hört, wie redet denn jemand anders darüber? Was ist denn bei jemand anders da eigentlich an Meinung da und ich will dich verstehen wollen, so, ne?
Übrigens, was ich letztens, wo wir gerade schon so für Empfehlungen heute gedroppt haben, auf Amazon Prime ist es, glaube ich, von Joko Winterscheid eine Doku über Klimawandel, sechsteilig. Mhm. Ich sag mal so, wenn du danach gut schlafen willst, guck das nicht abends. Das war mein Fehler. Ich so, oh, guckst du das schnell und abends siehst du. Aber ey, wirklich gut gemacht.
Ja.
Überraschend selbstkritisch.
Mhm.
Und zwischendurch auch immer wieder unterhaltsam.
Mhm.
Ich weiß gar nicht, die gefährlichste Show der Welt oder so, das heißt es gleich
noch. Ja, ich weiß.
Mhm. Lohnt sich zu gucken, wirklich.
Habe ich tatsächlich noch nicht gemacht.
Lohnt sich.
Interessant, ja. Ja. Gut, also jetzt haben wir die riesengroßen Themen.
Ja. Die Welt ist gerettet nach diesem
genau.
Podcast.
Wir werden jetzt mal die Schlusskurve einläuten. Wow. Und ich habe gedacht, bevor wir, also wir müssen mal, wir machen noch Was gehört abgeschafft.
Mhm. Ja.
Und dann zum Abschluss ein bisschen, vielleicht ein kleiner Ausblick. Was wird dich Schönes im Sommer noch erwarten? Mhm. Vielleicht so ein bisschen so ein wirklich schönes Sommergefühl am Ende.
Mhm.
Und dann schauen wir. Okay.
Also, was gehört abgeschafft
jetzt? Was gehört abgeschafft? Ich habe mir was überlegt. Ich habe es leider schon ein bisschen im Podcast hier auch schon angedeutet, weil wir thematisch da waren. Aber ich habe mir aufgeschrieben, die maulenden Myrten unserer Kirche gehören abgeschafft.
Die maulenden Myrten?
Ja. Ja, das ist eine kleine Harry Potter-Reference. Also, viele Leute sind da ja auch raus, weil ich einem Hexer folge.
Dass du das überhaupt lesen durftest.
Ja, unglaublich. Ja, also was ich damit meine ist, für mich ist in den letzten Wochen deutlich geworden, es gibt Menschen, die sind gut drauf. Es gibt Menschen, die sind gerade nicht gut drauf und die haben Kritik. Und es gibt Menschen, die sind verbittert in so einer Meckerhaltung und ich kann es nicht mehr hören, dass Leute zum x-ten Mal sich über irgendwas beschweren. Das betrifft sowohl Leute, die ich jetzt aus meiner Kirche kenne sozusagen, aber auch Leute, die so in so einer Haltung verharren, auch so bei Social Media. So, ja. Und da habe ich so das Gefühl, das, was ich gerade gesagt habe, das gehört abgeschafft, weil ich glaube, das ist die Verantwortung von jedem selbst, sich mal bewusst zu machen, ist das hier eigentlich noch eine Kritik, die aus meiner Sicht irgendwie was bewegen könnte? Oder meckere ich einfach nur, weil ich es irgendwie rauslassen will? Oder vielleicht auch, und das, sorry, aber das sehe ich bei manchen Leuten, weil sie es einfach ein bisschen geil finden.
Mhm.
Weil sie sich in diesem vielleicht auch groß fühlen oder so, weil sie einfach das Gefühl haben, wenn sie jetzt mal meckern oder so, dann sind sie ja nicht diejenigen, die was falsch gemacht haben. Und ich als jemand, der in der Kirche arbeitet, kriege das natürlich häufig ab. Ich bin eh schon dran gewöhnt, dass das häufiger bei mir ankommt. Aber manchmal habe ich so den Kaffee auf, weil ich es nicht mehr hören kann. Und dann haben wir auch so ganz komische Auswüchse bei uns in der Kirche von Leuten, die das so verpacken können mit, ja, hey, eigentlich sind wir ja total witzig miteinander, aber hier hau ich mal völlig rein und so weiter und so fort. Ne? Also, ja, wir beide können auch sehr sarkastisch und ironisch sein, aber ich spüre uns beiden immer total ab und merke, deswegen mache ich das auch gerne mit dir, dass wir etwas Gutes wollen so und auch da uns irgendwie gegenseitig einfangen können und die maulenden Myrten unserer Kirche, ich will keine Menschen abschaffen, das will ich damit nicht sagen, aber dieses Meckern will ich abschaffen.
Und du? Und, bei mir ist jetzt ein bisschen, ich versuche einen Punkt zu bringen.
Mhm.
Ich habe ja schon gesagt, dass es jetzt nicht so leicht war beruflich die letzten Monate.
Ja.
ich habe eine Phrase ganz oder einen Satz ganz oft gehört, der wurde für mich irgendwie zu einer Phrase. Mhm. Und der beginnt meistens oder der geht meistens so in diese Richtung, aber ich habe doch ein Herz für Kinder- und Jugendarbeit. Mhm. Und der wird oft gesagt von Leuten, dem will ich das also überhaupt nicht übel nehmen. Mhm. Und die sagen das und dann denke ich, das ist ja schön, aber. Und ich merke, ich habe oft das Gefühl gehabt, zur Jugendarbeit herrscht manchmal so ein ähnliches Verhältnis wie zum Thema Klimaschutz. Wir müssen auch wirklich alle irgendwie, also Klimaschutz geht uns alle an und wir müssen da auch mehr tun. Und grundsätzlich bin ich auch, also rap, 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 rap und am Ende, und das kostet jetzt was. Das ist schwierig. Oder dann müssen wir das und das verändern und du wirst folgende Privilegien verlieren. Grundsätzlich halte ich Klimaschutz aber schon für. Und ich habe gedacht, ja. Das ist ähnlich. Grundsätzlich habe ich ein Herz für Kinder- und Jugendarbeit, aber was bedeutet das für meine Kirche und auch in unserem Strukturprozess, was bedeutet das für unsere Zukunft? Wie wollen wir uns da aufstellen? Und dann nicht nur, es ist gut, wenn junge Menschen sich treffen. Nee, junge Menschen haben auch manchmal andere Meinungen und die müssen wir hören. Mm. Und junge Menschen können sich auch selbst noch nicht so vertreten, wie es zum Beispiel Ältere schon können. Und denen müssen wir Platz geben und für die müssen wir Plätze schaffen auch. Mhm. Und da habe ich einfach gemerkt, für mich wirkte es manchmal so, als wäre der Satz, ich habe doch ein Herz für Kinder- und Jugendarbeit, ähnlich wie, wir müssen alle was gegen den Klimaschutz tun. Also solange ich nichts tun muss und solange das nichts kostet und solange nichts verändert, ist das eine ganz feine Sache mit dem Klimaschutz. Und solange sich bei Kinder- und Jugendarbeit, solange die schön bequem ist und so ganz viele fröhliche Kinder auf irgendwelchen Veranstaltungen winken und Lobpreis hören, ist das super. Mhm. Aber sobald daraus irgendwelche kritischen Forderungen kommen und sobald es herausfordernd ist, so habe ich das eigentlich jetzt nicht gedacht mit der Kinder- und Jugendarbeit. Rant Ende.
Sehr gut. Ja, gut. Wir lassen das so stehen. So. Wir würden uns freuen, wenn ihr, wir sind auch kritikfähig, jemand sagt, das sehe ich aber anders sozusagen.
Dann rantet uns auf Instagram an.
Genau.
Nee, bleibt freundlich. Aber wir versuchen es auch.
Ja, ach, sowas halte ich auch aus. So,
ja.
Ne?
Ja. Ja, so ein kleiner, das habe ich mal überlegt, ob ich mir so einen kleinen anonymen Account mache und dann so einen Troll
simuliere.
So. Ja, danke Merkel, Ausrufezeichen 1. Aber ehrlich gesagt finde ich es dann auch wiederum nicht so witzig, weil es viel zu viele Menschen, glaube ich, machen.
Man müsste sich mal so Sachen überlegen, die dann Leute diese typischen Sätze irgendwie so dann da unterschreiben, ihr seid echt unglaublich. Und dann, danke. Nee, so war das nicht gemeint. du warst ja der andere.
Aperölchen!
Ja, da kommt er. Was ist denn ein Moment, auf den du dich in deiner Zukunft in diesem Sommer freust?
Ich werde diesen Sommer noch, da muss ich gar nicht so lange nachdenken, ich werde diesen Sommer noch in Frankreich sein. Ich kann leider wirklich kein Französisch.
Ich aber auch nicht.
Deswegen höre ich jetzt auch auf. Was ich aber weiß, ist, dass ich mich sehr darauf freue, weil ich Frankreich als Urlaubsland sehr schätze. Mhm. Weil die wunderschönen auch Küstenbereiche haben, die noch nicht so super überlaufen sind. Zumindest wirkt das auf mich so. Und die haben eine wunderbare Küche mit tollem Essen, tollem Wein.
Ja.
Und ich liebe Frankreich als Urlaubsland. Früher war es wirklich Italien, das bei mir ganz oben war. Mittlerweile ist es abgelöst von Frankreich. Ich mag Italien immer noch, aber ich bin eher jemand, der sich auf einen Frankreich-Urlaub freut. Und ich freue mich da richtig drauf. Also ein Moment selbst ist, kann ich dir jetzt schon sagen, was für mich echt ein Fest ist, wenn so morgens vom Bäcker kommst und du hast so ein richtig gutes Baguette. Und dann einen Kaffee auf so einem, hier kennst du die Mokka-Kanne, wo der Espresso so blubbert. Und dann trinkst du dann morgens dein... Ach, und siehst irgendwie paar Pinien und weiß, der Tag wird großartig
werden.
Ja, cool. Da freue ich mich sehr.
Ja, das glaube ich.
Und du?
Ich werde dieses Jahr im Sommer zweimal in den Urlaub fahren.
Na, der feine Herr.
Ich werde einmal auf Mallorca sein und werde auch noch nach Holland fahren.
Ah, da fliegst du hoffentlich auch ein bisschen Klimaschutz hier.
Ich fliege auf jeden Fall nach Holland, das ist mir zu weit. Nee, aber auch das ist ja irgendwie, ist schon wieder ein anderes Thema. Nee, was ich sagen wollte, ich freue mich da tatsächlich drauf, weil ich tue das mit besonderen Menschen. Das ist irgendwie schön, da habe ich sehr viel Lust drauf. Aber auch, weil ich merke, ich hatte letztes Jahr so, das war irgendwie kurz vor dem Urlaub Corona, das war so ein richtiger Stress und so. Und ich freue mich so richtig da auf so eine Zeit der Entspannung, auch weil im nächsten halben Jahr auch schon wieder viel Veränderung und so ansteht und so. Aber ich weiß auch nicht, es steht jetzt so kurz bevor, aber dieses Gefühl von alles, was da kommt an Genau, genießen, Strand, ich habe richtig Bock, Bücher zu lesen und solche Sachen und so. Das ist gerade so ein Vorfreudegefühl und ich merke, dass da habe ich ganz große Lust drauf und ich glaube, ich habe auch noch nie zwei Urlaube gemacht. Irgendwie so. Ja. Immer sonst eine Freizeit noch dazu.
So, ne? Darf ich fragen, gibt es ein Buch, auf das du dich freust? Dann erzähle ich auch, auf welches Buch ich mich gerade freue.
Oh, ja, ich habe mir ein... Ich habe eigentlich... Oh, ich versuche es ganz kurz zu machen. Also ich habe ein Buch mir gekauft, einen historischen Roman, den ich mal angefangen habe und gemerkt habe, okay, da brauche ich auch wirklich alle Gehirnkapazitäten, weil es ist so kompliziert, dass alle, bis ich mir alle Namen gemerkt habe, da kann ich nicht zwischendurch arbeiten. Und dann hat mir mein Vater noch einen ganz neuen Roman von Ken Follett, den ich einfach toll finde, wie der schreibt und so, empfohlen, der normalerweise, ich bin ein großer Fan von den historischen Romanen von ihm, so Säulen der Erde und so, aber das, wie heißt das denn nochmal? Ich habe es vergessen, aber auf jeden Fall spielt es diesmal gar nicht so in der krassen Vergangenheit, sondern irgendwie ist ein bisschen aktueller und so. Darauf freue ich mich auch.
Oh, ja. Sehr schön. Ich versuche mich manchmal, oder ich versuche in Urlauben gezielt mich mit Personen und Geschichten aus dem Land, in dem ich Urlaub mache, auseinanderzusetzen.
Ach.
Gelingt mir
witzig, ja.
Öfters. Also zum Beispiel, als ich mal in Südafrika war, habe ich die Lebensgeschichte von Nelson Mandela, Long Walk to Freedom, gelesen.
Coole Idee.
Und dieses Mal habe ich mir deswegen überlegt, ich finde so wahnsinnig underrated tatsächlich in vielen Diskussionen die Literatur um oder die Gedanken von, ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus, Simone de Beauvoir.
Beauvoir.
Ja. Und da gibt es ein ganz, ganz tolles Buch über, das ist erschienen. Oh, Simone, warum wir ich kann leider kein Französisch, tut mir leid, wieder entdecken sollten. Und darauf freue ich mich schon lange, weil ich, man denkt so schnell, das ist doch die Geliebte von Jean-Paul Sartre. Nee, sie war noch viel, viel mehr und das zu lernen. Das ist
eine richtig gute Idee.
Ja, und da freue ich mich sehr drauf.
Ja, das ist zum Beispiel was. Ich bin so der einfache, ja, ich lese einen historischen Roman.
Das jetzt gar nicht gemeint. Ich lese auch bestimmt irgendwas ganz Simples.
Also nein, Angst, aber das ist ja, ich mag das einfach. Das ist für mich auch in Ordnung. Ich wollte nur sagen, so, ich finde die Idee so geil zu sagen, ich lese irgendetwas über oder von jemandem, der aus diesem Land oder so, wo ich vielleicht bin und so. Finde ich eine richtig coole Idee. Kleiner Tipp noch, ne, für alle.
Falls ihr noch Literatur für einen Urlaub braucht.
Ja, also, das war sie, das große Summer Special und endlich, wir haben ein Jahr drauf gewartet, also wir beide auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob ihr HörerInnen darauf gewartet habt, aber auf jeden Fall, es ist endlich soweit und jetzt kenne ich die Bürgermeisterin und den First Gentleman of Lindorf. Ich habe es sehr gefeiert, hier zu sein.
Du warst sehr willkommen.
Ja, und sagen wir wirklich ein großes Dankeschön, weil ich das richtig cool finde. Jetzt müssen Hajo und Sabine mal nachlegen. Ne? Shoutout.
Ich freue mich drauf. Sabine, gieß Aperolchen schon mal ein.
Aperolchen kommt. Und das ist tatsächlich auch die letzte Folge. Ich gehe tatsächlich in die Sommerpause. Ich gönne allen eine kleine Pause und ich brauche sie auch. Ihr habt auch gemerkt, die letzte Folge ist leider ausgefallen. Es gab eine längere Pause auch zwischen der letzten Folge und diesem Event hier. Aber genau, habe tatsächlich auch schon wieder neue Anfragen und neue Ideen für die Season 6 ist es dann. Genau, und dann hören wir uns nach dem Sommer wieder. Ich wünsche euch allen einen wunderbaren Sommer und ich hoffe, ihr habt sehr viele Momente, wo ihr immer draußen, immer mit netten Menschen und immer im Sommer mit Leuten sitzt und das Gefühl habt, wir haben richtig gute Gespräche. In dem Sinne, tschüss, bis die Tage.
Genau.
Und tschüss, Benedikt.
Ciao, Dennis.